Servus und herzlich willkommen und Frage an Andreas Putzer in Bozen. Wer sind denn die drei berühmtesten Südtiroler?
Also unter den drei berühmtesten Südtirolern würde ich Ötzi an die erste Stelle setzen. Sehr bekannt und sehr berühmt ist natürlich auch Reinhold Messner. Also der ist vor allem auch im deutschsprachigen Raum, sorgt da immer wieder für Schlagzeilen und ist in den Medien sehr präsent. An dritter Stelle, ja, da habe ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten. Da fällt mir so auf die Schnelle niemand ein.
Nehmen wir Markus Lanz.
Ah ja, stimmt, Markus Lanz. Ja, der ist in Deutschland vor allem sehr bekannt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Andreas Putzer, Spezialist für hochalpine Archäologie.
Servus oder hoi, wie man in Südtirol sagt. Andreas Putzer, freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, guten Nachmittag an alle Hörer vom Bayerischen Rundfunk.
Über Markus Lanz werden wir heute nicht reden und über Reinhold Messner nur am Rande. Sie sind uns jedenfalls zugeschaltet aus Bozen, aus dem Studio von Radio Italia. Was ist das heute für ein Tag in Südtirol draußen?
Wir haben herrliches Wetter, über 20 Grad in Bozen und der Herbst, der normalerweise ja sehr schön ist, ist endlich eingekehrt.
Sie leben da, wo andere Menschen Urlaub machen. Wie ist es im Herbst, wenn alle zum Törgelen kommen?
Ja, es ist sehr voll. Mittlerweile ist die Stadt eigentlich fast das ganze Jahr über, wird sie von Touristen überflutet. Einer der Gründe ist unser Museum und diese berühmte Mumie aus den Ötztaler Alpen.
Also Sie sagen es schon, ein Ort, der jedes Jahr von Zehntausenden von Menschen angesteuert wird. Das Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen, Ihr Arbeitsplatz. Also was ist das genau für ein Museum? Was gibt es da noch zu sehen außer Ötzi?
Drei Stockwerke widmen sich mittlerweile fast ausschließlich dem Mann aus dem Eis. Ein kleiner Bereich, der widmet sich der Gletscherarchäologie. Und in unserem letzten Stockwerk, das nutzen wir in der Regel für Sonderausstellungen. Zurzeit läuft beispielsweise eine Sonderausstellung mit dem Titel Past Food. Dort geht es ums Essen in den letzten 15.000 Jahren.
Was Sie unter anderem auch am Rande mit erforschen. Also was wäre in diesem Museum ohne Ötzi los? Was glauben Sie?
Bedeutend weniger, würde ich mal sagen. Bis 2011 wurde im Museum die gesamte Archäologie Südtirols präsentiert. Aus Wartungsgründen musste die Mumie für einige Wochen ins Krankenhaus nach Bozen gebracht werden, wo sich eine Kühlzelle für den Mann aus dem Eis befindet. Und in diesem Zeitraum haben die meisten Besucher sich dafür entschieden, das Museum nicht zu besuchen.
Und dieser Abtransport von Ötzi damals, wie lief das dann mit Drehleiter, Feuerwehr oder konnte man ihn irgendwie so raustragen?
Man kann ihn auch so raustragen, der wird dann meistens von einem Krankenwagen transportiert mit Polizeieskorte. Wir haben aber im Museum auch einen Evakuierungsplan, sollte es zu einem Brand oder zu schwerwiegenden Schäden im Museum kommen. Und da ist angedacht, ihn so schnell wie möglich über ein Fenster mit Drehleiter rauszubringen.
Also Ötzi, eine entscheidende Figur, muss man sagen, heutzutage auch in Bozen. Sagen Sie uns mal an der Stelle, warum ist Ötzi sowas ganz Besonderes?
Ich glaube, dass Ötzi sowas ganz Besonderes ist, weil Ötzi im Gegensatz zu anderen Mumien aus der Mitte seines Lebens gerissen wurde. Es handelt sich bei Ötzi ja nicht um keine Bestattung. Also er wurde ja nicht am Thiessenjoch begraben, sondern mittlerweile wissen wir ja, dass er dort oben getötet wurde. Und deshalb erzählt uns Ötzi viel mehr über das tägliche Leben in seiner Zeit. Denn Gräber sind meist künstlich rekonstruiert und reflektieren Vorstellungen, aber häufig nicht das tägliche Leben.
Und dann ist noch die besondere Form, dass er ja eigentlich sozusagen gefroren war, also oder gefriergetrocknet mehr oder weniger, insofern auch in einem relativ guten Zustand. Für die, die noch nie in ihrem Museum waren, wie wird er da ausgestellt?
Also ein gesamtes Stockwerk widmet sich der Mumie und den Beifunden, also seinen Kleidern, seinen Waffen und seinen Werkzeugen, die er dabei mit sich trug. Die Mumie wird bewusst etwas abseits gehalten, denn nicht jeder Besucher kommt damit zurecht, einen menschlichen Körper sich anzusehen. Also der Besucher kann selbst entscheiden, ob er die Mumie sehen möchte oder nicht, verliert aber in keiner Weise den Inhalt und entscheidet selbst, ob er einen toten Körper sehen möchte oder nicht.
Also gab es schon Fälle in der Vergangenheit, wo Leute wirklich in Ohnmacht gefallen sind?
Es gab solche Fälle, aber das war eher dadurch bedingt, dass die Säle überfüllt waren mit zu vielen Personen und dann gibt es weniger Sauerstoff im Raum. Das haben wir jetzt technische Lösungen gefunden. Mittlerweile kommt das eigentlich nie mehr vor. Aber wie gesagt, es gibt einige Besucher, die es vorziehen, die Mumie nicht anzusehen.
Sie gelten als einer der Top-Experten von Ötzi. Wie viele Tage Ihres Lebens haben Sie schon an seiner Seite verbracht?
Ja, ich arbeite jetzt seit 20 Jahren im Südtiroler Archäologiemuseum, seit mehr als 20 Jahren. Aber bereits vor meiner Zeit im Archäologiemuseum hat mich diese Mumie und vor allem seine Beifunde beschäftigt. Ich war 1993 das erste Mal auf der Fundstelle und damals war ich Teil eines Teams von Experimentalarchäologen und wir haben nach Entdeckung der Mumie sofort damit begonnen, seine Kleider und seine Waffen zu rekonstruieren, um sie nach ihrer Funktionalität zu prüfen.
Also wie ist es, Tag für Tag mit einer Leiche zusammenzuarbeiten?
Es ist ja nicht so, dass mein Büro neben der Leiche ist. Also wir haben ja die Räume, unsere Räumlichkeiten sind strikt getrennt. Ich persönlich habe kein Problem damit, dass ich in unserem Haus menschliche Überreste finden oder eine Mumie. Aber ja, das gilt jetzt für mich persönlich.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel in Urlaub fahren und am Strand in der Toskana oder wo auch immer Sie hinfahren, vielleicht sogar in New York, mit jemandem ins Gespräch kommen und sagen, Sie sind verantwortlich für Ötzi, was kommen dann für Reaktionen?
Also ehrlich gesagt versuche ich es meist zu vermeiden, zu erzählen, wo ich arbeite und wo ich tätig bin.
Weil?
Weil ich dann meist von Fragen überschüttet werde und alle natürlich etwas über Ötzi wissen möchten. Viele kennen ihn, viele haben ja Informationen, die sie großteils aus den Medien bezogen haben. Aber das Interesse ist eben so groß und ich habe keine Lust, meinen Urlaub auch noch mit Ötzi zu verbringen.
Es reicht schon, wenn Sie mit ihm zusammenarbeiten. Ja, um Fragen nach dem Leben und dem Tod von Ötzi, dem Mann aus dem Eis, geht es auch in einem ganz besonderen Buch, das Sie mitverfasst haben und über das wir jetzt gleich reden werden. Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem Südtiroler Archäologen und Ötzi-Experten Andreas Putzer, der uns jetzt aus Bozen zugeschaltet ist und der gemeinsam mit drei anderen Menschen gerade ein Buch herausgebracht hat. Es heißt Cold Case Ötzi, wobei es hier eigentlich genau genommen ein Very Cold Case ist, weil es erstens im Eis spielt und zweitens schon so verdammt lange her ist.
Ja, genau aus diesem Grund ist es ja ein Very Cold Case. Also Ötzi ist ja vor über 5000 Jahren am Tiesenjoch verstorben, weshalb es natürlich sehr schwierig ist, so einen Fall neu aufzuarbeiten und zu rekonstruieren. Also wir waren ja drei Fachleute aus unterschiedlichen Fachrichtungen, die sich darum bemüht haben, alle Fakten aus den unterschiedlichen Fachrichtungen zusammenzubringen, um diesen Very Cold Case nach bestem Wissen und Gewissen zu lösen, unter Anführungszeichen.
Sie sagen es schon, das Buch ist eine Dokumentation eines ganz besonderen Treffens von vier Menschen. Zum einen einen Autor und Journalist aus Meran, Josef Rohrer, und dann drei andere, unter anderem Sie. Wollen Sie uns mal die Ausgangslage berichten? Wer sind diese anderen beiden Menschen gewesen, mit denen Sie da sich über diesen Fall ausgelassen haben?
Also einer der Personen ist Oliver Peschel. Er war jahrelang verantwortlich für die Konservierung des Mannes aus dem Eis. Und der zweite Kollege war Alexander Horn, ein Kriminologe er beschäftigt sich mit Fallstudien.
Also ein Profiler, würde man heute wahrscheinlich sagen.
Ein Profiler. Und dann war noch der Herr Josef Rohr, der es exzellent verstanden hat, all unsere Gedankengänge in diesem Buch zusammenzufassen.
Also man kann an der Stelle mal dazu sagen, Alexander Horn, den Sie gerade erwähnt haben, der Profiler, arbeitet beim Polizeipräsidium in München und hat also unter anderem die Spur der NSU-Mordfälle in Deutschland auf die richtige Fährte gelenkt, Nazis als Täter. Also ein sehr profilierter Mann, der bei Todesfällen, bei Mordfällen dem Täter auf die Spur kommt. Und Oliver Peschel, der Rechtsmediziner von der LMU München, der für die Identifizierung von Toten und auch von Todesursachen verantwortlich ist, der also in seinem Leben schon Tausende von Toten rekonstruiert hat, die Seilbahnkatastrophe von Kaprun, der Tsunami und so weiter. Also praktisch Männer, die jetzt nicht aus der Archäologie kommen, im Gegensatz zu Ihnen. Was war das für ein Aufeinandertreffen?
Es war ein sehr interessantes Aufeinandertreffen. Also mittlerweile ist ja in der Wissenschaft, ist es ja die Regel in der Wissenschaft, dass man unterschiedliche Fachrichtungen mit einbezieht, einfach weil das hilft, einem mal einen anderen Gesichtspunkt auf die Sache zu werfen. Jede Fachrichtung ist ja, wir sind ja alle ein wenig limitiert, weil wir aus unserem eigenen Fachwissen heraus uns immer wieder mit denselben Sachen beschäftigen. Und deshalb ist es zielführend, wenn andere Kollegen aus anderen Fachrichtungen vielleicht neue Blickwinkel eröffnen, um eben der Sache auf den Grund zu gehen.
Also jeder hat praktisch die Expertise seines eigenen Berufes mit eingebracht und in dieser Konstellation haben Sie sich in eine Berghütte zurückgezogen und haben wandern. Was haben Sie dann gemacht da?
Ja, das war ja das Beste, was wir eigentlich machen konnten. Wir haben uns in einer Berghütte für 4 Tage zurückgezogen, weil wir wirklich nur unter uns sein wollten, um eben den Kopf frei zu haben und nicht abgelenkt zu sein. Wir haben uns dort dann täglich zusammengesetzt und sind dann Schritt für Schritt an die Sache herangegangen. Hier hat uns vor allem Alexander Horn geführt, weil er akribisch nach der Methode eines Profilers vorgegangen ist, um eben Hypothesen mit einzubinden oder auszuschließen. Und jeder hat dann aus seiner Fachrichtung seine Expertise eingebracht.
Also zunächst mal das Unstrittige, wo es also gar keine Diskussionen gab, die Fakten. Ötzi, 1991 im Eis gefunden, lag dort seit etwa 5000 Jahren und starb eines unnatürlichen Todes. Nämlich, was waren die Verletzungen oder was war die mutmaßliche Todesursache?
Ja, die Todesursache ist eine Pfeilspitze, die in seiner linken Schulter steckt. Diese Pfeilspitze hat die Arteria subclavia aufgerissen und der Mann ist an dieser Verletzung sehr schnell verblutet.
So, das weiß man. Was weiß man noch, was absolut unstrittig ist?
Ja, wir wissen, dass Ötzi bereits vor seinem Ableben in einem Konflikt verwickelt war. Er hat nämlich eine Verletzung an der rechten Hand. Es handelt sich um eine typische Abwehrverletzung, laut Gerichtsmedizin. Und die Verletzung ist mindestens 2 Tage vor seinem Tod entstanden, weil bereits ein Heilungsprozess eingesetzt hat. Also es sieht danach aus, als wäre Ötzi in irgendeinen Konflikt verwickelt gewesen, ist vielleicht von diesem Konflikt geflohen, wurde dann aber letztendlich gestellt und mit einem Pfeil getötet.
Das sind Dinge, die Sie ja jetzt letztendlich auch herausgefunden haben. Da muss man ja ein bisschen Schritt für Schritt vorgehen, denn zunächst mal war es ja einfach so, da wurde also im Eis ein Toter gefunden. Zunächst mal war gar nicht mal klar, wie alt der ist. Und dann muss man ja sozusagen überhaupt mal Schritt nach Schritt gehen und überhaupt mal gucken, wer ist dieser Mensch und was hat er da auf 3000 Meter Höhe gemacht vor 5000 Jahren? Also was waren so die ersten Überlegungen? Können Sie sich erinnern, als Sie von diesem Fall das erste Mal gehört haben und überlegt haben, was könnte denn der Mann da oben gemacht haben?
Ja, also 1991 bei der unmittelbar nach der Entdeckung war ja absolut nicht klar, wie alt die Mumie in erster Linie ist und um wen es sich handelt. Alle sind davon ausgegangen, dass es sich um einen Alpinisten handelt, der dort oben verstorben ist. Und erst in Innsbruck hat Herr Professor Spindler sofort erkannt, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der vor mindestens 4000 Jahren gelebt hat. Und das hat natürlich zu einem medialen Hype geführt. Mittlerweile haben wir das Jahr 2024, es sind 30 Jahre vergangen und in diesen 30 Jahren ist sehr viel an der Mumie geforscht worden, aber auch an den Lebensumständen in jener Zeit und auch im Schnalstal selbst wurden neue Grabungen initiiert in den letzten 10 bis 15 Jahren, weshalb der Wissensstand heute natürlich besser ist als vor 30 Jahren. All dieses Wissen haben wir versucht zusammenzutragen in diesen 3-4 Tagen und haben uns dann darüber auf der Hütte ausgetauscht.
Also da geht es dann zum Beispiel um so Gedanken, was hat er überhaupt beruflich gemacht? Er hatte wohl relativ zarte Hände, also mutmaßlich kein Landwirt, kein Bauer. Was ist da die Theorie?
Ja, also Ötzi war vermutlich Teil einer Höhe, Teil eines höheren sozialen Ranges. Also er, wie gesagt, Sie haben bereits erwähnt, dass er grazile Hände hat, also der hat sein Leben lang nie schwer körperlich gearbeitet. Er hat zwar Abnutzungserscheinungen am Körper, wie beispielsweise am Rücken oder Arthrose am Knie, aber das sind Alterserscheinungen, die auch heute jeder mit Mitte 40 haben kann. Zudem führte er ein Beil mit sich. Die Klinge des Beiles war aus Kupfer. Das war zu jener Zeit ein besonderes Artefakt. Denn es gibt sehr wenige Kupferbeile aus dieser Zeit und Ötzi trug eines, weshalb davon auszugehen ist, dass er einen höheren sozialen Rang innerhalb seiner Gruppe innehatte.
Also man hat da unfassbar viel herausgefunden jetzt über die Jahre mit Dingen wie Rasterkraft, Mikroskopie, Raman-Spektrographie, Kohlenstoffforschung. Also ich glaube, wahrscheinlich wurde noch nie eine Leiche so intensiv untersucht.
Ja, sie ist sicher die meist untersuchte Leiche auf der ganzen Welt, ja. Und die Forschungen sind ja nicht abgeschlossen.
Man weiß ja sogar, dass er eine Laktoseintoleranz hatte.
Ja, genau, er war laktoseintolerant. Er hatte auch den Helicobacter in seinem Magen, also ein Bakterium, unter dem heute noch viele Menschen leiden. Und daran litt auch Ötzi vor 5000 Jahren.
Und er hatte 61 Tätowierungen. Können Sie uns das auch erklären?
Ja, am Körper finden sich 61 Tätowierungen. Es handelt sich in den meisten Fällen um Linien oder Liniengruppen und er hat auch zwei tätowierte Kreuze. Die finden sich an Körperstellen, wo er Abnutzungserscheinungen hatte. Ich habe die Arthrose bereits vorher erwähnt, also an Körperstellen, wo er Arthrose hatte, liegen diese Tätowierungen, weshalb man vermutet, dass es sich um eine Therapie handelt, die sich der Mann unterzogen hat.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft.
Andreas Putzer hat schon immer gern im Dreck gewühlt.
Ja, und wurde später zum Archäologen, ist uns jetzt aus Bozen zugeschaltet. Und jetzt wollen wir auch über Ihren Lebensweg reden, Herr Putzer. Wollen darüber reden, wo alles anfing. Geboren 1970 in Südtirol. Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
Meine Eltern hatten ein Familienunternehmen. Mein Vater hat sich mit dem Import und Export von Baumaterialien beschäftigt.
Also von Archäologie war da noch nicht die Rede?
Nein, absolut nicht. Allerdings hatte er trotz allem einen Verdienst, denn mein Vater war früher abonniert bei wissenschaftlichen Zeitschriften, weil es ihn selbst interessiert hat. Und ich als Kind habe ich mit Vorliebe diese wissenschaftlichen Zeitschriften durchgeblättert, auch wenn ich den Großteil noch nicht verstanden habe. Aber mich hat das sehr interessiert.
Welche Rolle hat die Natur in Ihrer Kindheit gespielt? Ich glaube, wenn man in Südtirol groß wird, ist es doch automatisch da, dieses Motiv Natur.
Ja, die Natur hat eine große Rolle gespielt in meiner Kindheit. Ich hatte das Glück, dass ich in einem Bezirk in Bozen aufgewachsen bin, wo gleich hinter unseren Häusern der Wald losging und wir waren als Kinder eigentlich ständig im Wald zum Jagen und zum Sammeln, also Sammeln von Kastanien. Beispielsweise. Und eine Zeit lang haben wir auch kontinuierlich Baumhäuser gebaut im Wald. Also wir waren als Kinder ständig im Freien.
Und was haben Sie da gejagt?
Ja, das war nur zum Spaß. Wir haben uns Pfeil und Bögen gebaut, wie das Kinder machen und sind dann halt auf Eichhörnchen oder Eidechsen und sowas losgegangen. Mit weniger Erfolg.
Ja, das würde ich hoffen, mit weniger Erfolg, ja, am Eichhörnchen. Ja. Aber das ist ja eigentlich schon fast so ein bisschen so ein Ötzi-Motiv. Der ist ja auch allein in der Natur mit Pfeil und Bogen selbst gemacht.
Ja, also er war da auch im Gebirge unterwegs, zwar im Hochgebirge. Ob er allein war, das wissen wir im Grunde ja nicht. Es könnte ja sein, dass er in Begleitung war. Mit Sicherheit war auch sein Mörder irgendwo in der Umgebung.
Haben Sie auch eine Narbe aus der Kindheit, so wie Ötzi Wunden hatte?
Eigentlich nicht. Ich habe aber denselben Meniskusschaden, den Ötzi hat, im rechten Knie. Das kommt eben davon, dass Ötzi sich sehr viel im Hochgebirge bewegt hat und unterwegs war. Und ich auch im Laufe meines Lebens immer wieder in die Berge gegangen bin und sehr viel Sport getrieben habe. Und jetzt dasselbe Leiden habe wie er. Zudem bin ich ebenso laktoseintolerant.
Das war's aber dann hoffentlich schon mit den Parallelen. Vor allem sind Sie quietschlebendig, ja. Das ist ja die Hauptsache. Ja, das heißt, Sie sind ja noch groß geworden zu einer Zeit, als es noch die Lira gab. Das heißt, da hat dann noch das Mickey-Maus-Heft irgendwie 1000 Lire gekostet. Können Sie sich daran erinnern?
Mhm. Ja, ich war kein Fan von Mickey Mouse, ich war immer ein Fan von Donald Duck und habe diese Taschenbücher, also ständig meine Eltern gebeten, dass sie mir diese Donald Duck-Taschenbücher kaufen.
Und was hatten Sie noch so für Hobbys, für Leidenschaften, so als Kind, als Jugendlicher, außer in der Natur rumzuflitzen?
Ja, wir waren, was er mit Vorliebe gemacht hat, waren auch im Sandkasten spielen und mit Sand was zu bauen. Aber ich kann mich erinnern, wir haben uns mit Freunden tagelang damit beschäftigt, einen riesigen Stein auszugraben, damit er den Hang runterkollert. Also heutige Eltern würden die Haare zu Berge stehen. Aber wir haben uns mit solchen Sachen in unserer Kindheit beschäftigt.
Das ist so ein Sisyphus-Modell irgendwie, also einfach ewig lang den Stein graben, aber nochmal rauf auf den Berg haben Sie nicht geschoben.
Na, rauf auf den Berg haben wir nicht geschoben, aber ja, das ist das, was ich heute noch gerne mache. Bei der Grabung macht man auch tagelang oder ewig dieselbe Arbeit, manchmal mit Erfolg, manchmal mit weniger Erfolg, und was man aber benötigt, ist Geduld. Ansonsten funktioniert das nicht.
Wo ist denn die Archäologie das erste Mal in Ihr Leben getreten?
Die Archäologie das erste Mal in mein Leben getreten, da muss ich jetzt kurz überlegen. Ja, also den Kontakt habe ich jetzt nicht direkt mit Archäologen, den ersten Kontakt, sondern mit Kollegen, die sich mit experimenteller Archäologie beschäftigt haben. Also ein Experimentalarchäologe beschäftigt sich mit der Rekonstruktion von antiken Gegenständen, um sie zu testen. Und mein erster Kontakt war mit dieser Gruppe, da war ich glaube ich so 19 oder 20 Jahre alt, und die waren aus der Gegend von Verona, und ich habe dann den Kontakt zu ihnen gehalten und ja, mit ihnen mehrere Camps veranstaltet, die wir für Schulklassen, aber auch für Interessierte abgehalten haben.
Aber davor muss es ja fast auch schon irgendwas gegeben haben, so in Ihrer Kindheit oder Jugend, dass Sie so daran interessiert hat. Ich weiß nicht, waren Sie vielleicht irgendwie in Pompeji bei den Ausgrabungen da, oder kam irgendwas im Fernsehen oder in den Zeitschriften, die Sie gelesen haben?
Also in Pompeji war ich nicht. Also wir haben mit meinen Eltern beispielsweise sehr häufig Schlösser besucht, also keine archäologischen Fundstätten, sondern eher historische. Was mich aber in meiner Kindheit fasziniert hat, war die Fernsehsendung »Es war einmal ein Mensch«. Da ging es um die Geschichte der Menschheit, und am meisten fasziniert haben mich die prähistorischen Zeitphasen, also die Steinzeit, die Jungsteinzeit, aber auch die Bronzezeit, und ich habe mit Vorliebe diese Sendung geschaut.
Und hatten Sie eigentlich so als Jugendliche auch so Fernweh? Ich meine, Sie waren ja in Bozen permanent eigentlich umgeben von Bergen. Haben Sie sich mal gefragt, was hinter den Bergen kommt?
Ja, ich bin eigentlich in der Welt herumgereist, aber auch dort wieder in die Berge. Komischerweise, das ist bei uns Südtirolern eine kleine Macke, die wir haben. Ich war im Himalaya, ich war in den Anden, und aber ich war auch in den Westalpen beispielsweise immer wieder mal Bergsteigen. Ja, ich habe ja mein Studium erst sehr spät begonnen, mit 27 oder 28 Jahren, weil ich eben vorher meine Zeit mit Gelegenheitsarbeiten genutzt habe und eben in der Welt herumgekommen bin.
Und was haben Sie für Gelegenheitsarbeiten gemacht?
Mal hier vor allem in der Landwirtschaft. Hier bei uns in Südtirol gibt es zahlreiche Gelegenheiten, bei Obst- oder Weinbauern auszuhelfen, meist bei der Ernte, aber auch darüber hinaus. Dann war ich auch mal in der Toskana bei einem Südtiroler Bauer, der dort ein Obstgut gekauft hatte, und habe ihm geholfen, dieses Obstgut zum Laufen zu bringen. Also es war meist in der Landwirtschaft.
Aber das heißt, dann ging das relativ lange dahin, bis 28. Sind da Ihre Eltern schon ein bisschen nervös geworden, so nach dem Motto, was wird aus ihm?
Ja, meine Eltern sind schon vorher nervös geworden. Also das war so. Ich habe schon mal ein paar Jahre als Lehrer gearbeitet, also unterrichtet hier in der Schule, und habe auch das Studium dann nebenher begonnen, aber dann festgestellt, dass es nicht reicht, nur hin und wieder an der Universität zu sein, und habe dann eben das Studium durchgezogen. Andererseits habe ich mir das ganze Studium selbst finanziert, weshalb ich meine Eltern in keinster Weise finanziell belastet habe.
Jetzt haben wir schon erfahren, Sie haben lange gebraucht, bis Sie eigentlich so Ihren Weg gefunden haben, sind sehr viel gereist, haben bei der Apfelernte geholfen, waren Lehrer, und dann haben Sie mit 28 zu studieren angefangen. War es denn zu dem Zeitpunkt dann klar, es würde Archäologie werden, oder gab es noch Alternativen?
Na, zu dem Zeitpunkt war das dann Klar, ich habe mich intensiv dem Studium gewidmet, habe in kürzester Zeit alle Prüfungen abgelegt, auch dadurch bedingt, dass ich schon ein gewisses Alter hatte und auch nicht mehr so am Studentenleben interessiert war aufgrund meines Alters. Habe nebenher für diverse Professoren und für die Universität oder als Assistent oder auf Grabungen gearbeitet, also war da sehr intensiv involviert. Und habe einfach geschaut, so schnell wie möglich mein Studium abzuschließen. Und 2003 habe ich dann neben dem Studium bereits für das Südtiroler Archäologiemuseum gearbeitet. Und ja, bin jetzt seit 2003 dann dort geblieben.
So, und was an diesem Archäologiestudium hat Sie denn so sehr fasziniert? Was war es denn genau?
Also mir persönlich gefällt besonders die Feldarbeit. Also ich bin nach wie vor auf Ausgrabungen, die ich für das Südtiroler Archäologiemuseum mache, vor allem mittlerweile ausschließlich im Hochgebirge. Und was mich immer fasziniert hat, ist einfach das Alltagsleben der Vergangenheit zu rekonstruieren und die Zusammenhänge zu klären, soweit es möglich ist. Mittlerweile gibt es zahlreiche Hilfswissenschaften, die einen dabei unterstützen. Und mich persönlich interessiert dann das große Ganze und nicht der einzelne Fund, den man bei einer Ausgrabung machen kann.
Sondern wie sich das einfügt, was man daraus für diese Zeit lernen kann. Jetzt war es ja so, bevor Sie angefangen haben zu studieren, als Sie 21 waren, da wurde Ötzi gefunden, 1991. Und die Umstände seiner Bergung waren ja schon ein bisschen verrückt. Da wurde mit Skistöcken rumgestochert, mit einem Presslufthammer reingehackt ins Eis. Also was denken Sie heute über die Bergungsumstände von Ötzi?
Ja, man wusste es leider nicht besser, ja. Also natürlich tut das dem Herzen weh, wie da mit den Beifunden umgegangen wurde. Aber das größte Problem für die Archäologie ist, dass der Fundort durcheinandergebracht wurde. Für einen Archäologen ist eben die Fundlage wichtig für die Interpretation, was dort passiert sein könnte. Das wurde aber durch die ganz vielen Besucher, aber auch durch die Bergung durcheinandergebracht. Was es heute schwer, da genauere Aussagen zu machen.
Wenn Sie jetzt so in Ihrem normalen Alltag jetzt, wenn es nicht um Ötzi geht, sondern um andere Funde, wenn Sie da irgendwo hingerufen werden, also ich meine, wie läuft das ab? Findet zum Beispiel jemand ein Stück von einer alten Waffe und sagt, das habe ich hier gefunden, können Sie mal weiter graben? Oder wie stoßen Sie denn tatsächlich auf diese Funde?
Also das ist, wir als Museum sind eigentlich nur Verwahrer dieser Ötzi-Funde. Das heißt, dass wir sie präsentieren. Für die archäologische Feldarbeit ist hier in Südtirol das Amt für Bodendenkmäler zuständig. Wir kriegen häufig Meldungen von Funden und verweisen die dann an unsere Kollegen, an das Amt, weil dies nicht in unserer Kompetenz liegt.
Aber wenn Sie sagen, Sie sind viel in der Feldforschung unterwegs, was machen Sie dann?
Ja, die mache ich dann im Rahmen eines Forschungsprojektes. Ich bin seit Jahren im Schnalztal unterwegs auf der Suche nach neuen archäologischen Fundstellen. Und mittlerweile kennen mich auch alle Bauern im Schnalztal. Die rufen mich effektiv immer wieder mal auf ihre Höfe, weil sie was entdeckt haben. Und ich fahre dann ganz einfach dorthin und sehe mir das an. Und wenn die Fundstelle von Interesse ist, dann versuchen wir die auch archäologisch zu untersuchen.
Und wie geht sowas dann vonstatten, dass Sie eben nicht zu viel gleich kaputt machen, aber auch nicht zu zögerlich vorgehen, sonst wird es ja Jahre dauern? Also wie kann man sich das so vorstellen?
Also die Fundstellen im Hochgebirge, die sind ja versiegelt von dieser Grasmatte, die jeder kennt, der sich mal im Hochgebirge, der mal unterwegs war. Ja, wir nehmen diese Grasmatte ab. Und zwar vorsichtig, weil wir am Ende unserer Ausgrabungen die Grabung wieder zuschütten und die Grasmatte wieder auflegen, weil das dann eigentlich sehr gut wieder zuwächst. Dann in der Archäologie wird dann Schicht für Schicht abgetragen. Also wenn das Sediment eine unterschiedliche Farbe oder eine unterschiedliche Konsistenz hat, bedeutet das, dass die sich zu unterschiedlichen Zeiten dort abgelagert haben. Und unser Ziel ist ja die genaue Rekonstruktion des Fundortes, was dort passiert ist. Und am Ende, ja, die größte Arbeit ist ja nicht die Ausgrabung selbst, sondern das ist dann meist die Auswertung aller Funde und aller Materialien, die man da in der Grabung entdeckt hat.
Schildern Sie doch mal ein Erfolgserlebnis, vielleicht so einen Moment, wo Sie irgendeinen Gegenstand selber auch entdeckt haben aus der Kupfer- oder Bronzezeit, irgendwo in der Natur.
Also die größte Freude habe ich mit den zahlreichen Fundstellen, die wir im Schnalztal in den letzten 10 Jahren entdeckt haben. Also bis 1991 gab es keine archäologische Fundstelle im Schnalztal. Dann wurde Ötzi entdeckt, 1991. Und mittlerweile haben wir das gesamte Tal voller archäologischer Fundstellen. Ich kann jetzt keine Zahl nennen, weil ich es nicht auswendig weiß. Aber für mich ist das von Bedeutung, weil wir jetzt sagen können, dass dieses Hochgebirge in keinster Weise vom Menschen verschmäht wurde, sondern das wird nach dem Rückzug der letzten Gletscher, der letzten Eiszeit, vor ca. 12.000 Jahren, wird das zum Wirtschaftsraum für den Menschen und ist es bis heute geblieben.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Andreas Putzer, True Crime aus der Steinzeit.
Ja, der hat ein Buch mitverfasst, Cold Case Ötzi heißt es, und es behandelt den Fund und auch die Hintergründe des Todes des Mannes aus dem Eis von Ötzi. Und diese Spurensuche hat er zusammen gemacht mit einem Profiler von der Münchner Kriminalpolizei und mit einem Gerichtsmediziner. Also sie sind dann zusammengesessen auf der Hütte und haben ihr Wissen zusammengetragen. Sie konnten natürlich einiges berichten über die Lebensumstände der Menschen in der damaligen Zeit. Ja, und dann hat man sich gedacht, also offensichtlich hatte Ötzi eine Wunde an der Hand, die möglicherweise durch einen Kampf verursacht wurde. Wie sind Sie an den Punkt gekommen? Es hätte ja auch sein können, dass er sich einfach geschnitten hätte beim Schnitzen oder so.
Naja, also die Verletzung, die ist sehr tief, die reicht bis auf den Knochen. Und eben der Herr Peschel, der ja aus der Gerichtsmedizin kommt, ist sich aufgrund seiner Erfahrung sicher, dass es sich um eine Abwehrverletzung handelt.
Okay, das heißt, man weiß, er ist in einen Kampf verwickelt worden und das aufgrund der Heilung dieser Wunde offensichtlich 2 Tage, bevor er dann oben im Eis ermordet wurde oder getötet wurde. Man könnte ja auch, und das war auch eine Theorie, auch davon ausgehen, es könnte auch ein Jagdunfall gewesen sein, dass er mit mehreren Menschen dort oben war. Was spricht dagegen?
Dagegen spricht eben diese Verletzung und die damit vermutlich verbundene Flucht. Zudem, wenn es sich um einen Jagdunfall gehandelt hätte, muss man sich die Frage stellen, wieso wurde er dort oben gelassen? Also wenn er da mit Freunden auf die Jagd geht, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass sie ihn ins Tal bringen. Denn es gibt zu dieser Zeit Gräberfelder, also die Toten wurden bestattet und zwar in der Nähe der Siedlungen. Weshalb es schon komisch ist, wieso sie ihn oben lassen.
Also wenn es denn Mord war, und darauf deutet ja offensichtlich vieles hin, dass er von hinten mit Pfeil und Bogen erschossen wurde, warum auf 3000 Meter Höhe?
Ja, weil Ötzi da raufgegangen ist. Wir wissen ja, dass er aus dem Süden aufsteigt, auf das Thiesenjoch, weil in seinem Darm die Pollen der Hopfenbuche gefunden wurden, die damals nur südlich des Alpenhauptkamms vorkam. Und sie mussten ihn, also das sieht ja danach aus, als wäre da was Emotionales im Hintergrund. Also dieser Ötzi hat vermutlich den Mörder so geärgert, dass er ihn bis darauf verfolgt hat und dann schließlich getötet hat.
Und dass es zum Beispiel kein Raubmord war, darauf deutet eben diese ganzen Beifunde, die es noch gab, also auch das kostbare Beil, das er mit dabei hatte aus Kupfer, was vermutlich ein Mörder mitgenommen hätte.
Ja, es ist alles dort verblieben. Andererseits wissen wir ja nicht, was Ötzi noch bei sich trug. Also es kann ja sein, dass er noch wertvollere Gegenstände bei sich hatte, von denen wir keine Ahnung haben, weil sie sich nicht erhalten haben oder weil der Mörder sie mitgenommen hat.
Was waren das für 4 Tage, die Sie da hatten mit den beiden anderen Wissenschaftlern und auf dieser Berghütte zusammengesessen sind und im Grunde genommen 4 Tage lang über dieses Phänomen Ötzi geredet haben? Was haben Sie für Erinnerungen an diese Tage? Es muss ja sehr intensiv gewesen sein.
Es war sehr intensiv, weil wir haben wirklich intensiv gearbeitet. Wir sind wirklich morgens frühzeitig aufgestanden und haben uns dann sofort zusammengesetzt, um darüber zu reden. Wir haben uns auf dieser Hütte ja auch selbst versorgt, weshalb wir einen Küchendienst organisiert haben. Jeder musste mal irgendwas machen, aber unser Glück war, dass der Herr Peschel selbst Jäger ist und auch einerseits seine Erfahrung als Jäger in den Fall eingebracht hat, aber auch einen hervorragenden Rehrücken gezaubert hat für an einem der Abende. Abends sind wir dann gemütlich zusammengesessen, aber natürlich schaltet man da nicht wirklich ab. Wir haben dort weiter diskutiert und es waren wirklich sehr intensive Tage. Und Josef Rohrer hat uns immer wieder mit Fragen angestachelt.
Also der Journalist, der das Buch auch geschrieben hat, letztlich.
Ja, genau. Der hat immer wieder dafür gesorgt, dass wir nicht in einer Sackgasse enden und kritische Fragen gestellt und wirklich viel aus uns herausgeholt.
Welche Fragen blieben denn noch offen und bleiben offen aus Ihrer Sicht? Es ist ja tatsächlich schon sehr, sehr viel an dieser Leiche geforscht worden in jeder medizinischen Hinsicht, aber die Wissenschaft schreitet auch voran. Wo liegen für Sie im Moment noch die Fragen?
Also die Fragen liegen vor allem in der Archäologie. Also wir wissen noch sehr wenig über das Alltagsleben dieser Gemeinschaften. Man muss sich immer vor Augen halten, dass Ötzi ist nur ein Repräsentant seiner Zeit und seiner Kulturgruppe. Aber da gab es bereits Dörfer, es gab Gemeinschaften. Und archäologisch gilt es da noch sehr viel zu klären. Wir wissen auch nicht, in welchem Dorf Ötzi gelebt hat und von wo genau er da aufgestiegen ist. Das Schnalstal war zu jener Zeit ja nicht besiedelt. Er muss irgendwo aus dem Finchgau bis auf das Diesenjoch raufgegangen sein. Das ist ein Fußmarsch von mindestens 20 Stunden. Also vermutlich hat er das in Etappen gemacht. Und ja, wir müssen einfach mehr über die Kulturgruppe dieser Zeit in Erfahrung bringen.
Was ist Ihre Hoffnung, was diesen Fall angeht, diesen Fall Ötzi? Was wünschen Sie sich denn, was Sie noch gerne wissen möchten? Also wo an welchem Punkt ist Ihre allergrößte persönliche Frage?
Wir müssen ja davon ausgehen, dass Ötzi sich bereits mehrere Tage in diesem Schnalstal aufhält, aus welchem Grund auch immer. Und meine Hoffnung ist, dass wir da die Fundstelle entdecken, die tiefer lag als das Diesenjoch. Das liegt ja auf 3200 Metern und ist sehr unwirtlich. Und ich hoffe, dass wir diese Fundstelle finden und sie genau archäologisch untersuchen können.
Und was die Konservierung von Ötzi angeht, da gibt es, glaube ich, auch inzwischen neue Tendenzen in der Wissenschaft. Auch darüber wird geredet, was wiederum auch Folgen hätte für ihr Museum, wenn man irgendwie ihn noch besser konservieren kann.
Ja, also da wird jetzt weiter dran geforscht. Das Problem ist weniger die Konservierung der Mumie, sondern die Präsentation der Mumie. Also alle möchten ihn sehen. Das ist natürlich sehr technisch sehr aufwendig. Und um das weiter zu garantieren, investiert das Museum sehr viel Zeit, auch sehr viel Geld. Und zusammen mit anderen Experten wird da weiter dran geforscht, um die Konservierung zu verbessern. Denn Ziel ist natürlich die Konservierung für alle Ewigkeit.
Ja, und nehmen wir jetzt mal an, natürlich nur hypothetisch, Sie würden irgendwann mal, Herr Putzer, in den Südtiroler Bergen sterben und einfrieren und in 5000 Jahren gefunden. Was würde man denn aus dem, was Sie für Kleidung tragen, was Sie für eine Frisur haben, was Sie in den Taschen tragen, für Rückschlüsse auf das frühe 21. Jahrhundert ziehen können?
Ich glaube, dass meine Gegenstände nicht die Qualität haben wie jene von Ötzi. Vermutlich erhält sich das so gut wie gar nichts. Weil die Qualität der heutigen Kleidung ja mittlerweile nicht mehr jener aus dieser Zeit entspricht. Also wenn man sich die Kleidung des Mannes ansieht, die ist einmal aus Leder, aus gegerbten Leder beziehungsweise Fellen und die ist ja hervorragend verarbeitet. Wenn mich jemand finden würde, ja, ich glaube, die Archäologen müssten sich schon schwer den Kopf zerbrechen, wer ich bin oder was ich gemacht habe. Also sehr schwierig da
was zu Was wollte er? Hat einen Meniskusschaden und eine Laktoseintoleranz.
Ja, genau. Der Bruder Ötzis, ja.
Die Suche geht
ja,
weiter.
Ja.
Ich sage an der Stelle herzlichen Dank nach Bozen. Unser Gast war das Andreas Putzer. Er ist Archäologe am Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen, also da, wo Ötzi ausgestellt ist und von wo er aus Bozen über Radio Italia zugeschaltet war. Danke auch an die Kolleginnen der Technik dort und herzlichen Dank an Sie. Andreas Putzer hat mitgewirkt bei dem Buch Cold Case Ötzi, das gerade beim Folio Verlag erschienen ist. Und noch ein Podcast-Tipp. Für alle, die gerne Geschichten von außergewöhnlichen Menschen hören, es geht um den berühmtesten Bergsteiger der Welt, wir haben ihn vorhin erwähnt, Reinhold Messner. Der Podcast Messner erzählt vom Aufstieg vom Südtiroler zum alpinen Superstar. Was macht er auch heute mit knapp 80, mit seinem riesigen Imperium? Das ist zu hören in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend mit Bayern 2, Ihr Achim Bogdan.